HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Wenn ich irgendwie schnell irgendwas aus dem Internet haben will, dann google ich das einfach mit meinem iPhone.
Man sieht es eigentlich überall, auch im Unterricht.
Wir benutzen es auch im Unterricht. Von alles mögliche Bilder schicken, die da das Neueste halt alles.
Alles digital, alles digital.
Also ein Tablet ist im Endeffekt ein reines Schweizer Messer schon fast. Fotoapparat, Videokamera, kann Hörspiele machen, Bildergeschichten draus machen, Sprachunterricht. Unglaublich viele Einsatzmöglichkeiten gibt es da.
Alles digital, alles digital.
Ich glaube, dass es den Schülern immer schwerer fällt, Informationen durch Lesen sich anzueignen. Wir sind gewöhnt, dass sie ganz schnell die Informationen am Bildschirm haben, kopieren können, einfügen können, ohne dass sie sich richtig damit auseinandergesetzt haben.
Alles digital.
Ich denke, dass Facebook in der Lehrer-Schüler-Kommunikation nichts zu suchen hat.
Ich finde das Quatsch. Also das ist so ähnlich, als wenn man eine Waschmaschine oder ein Telefon ablehnt. Ein Verbot ist einfach nicht die richtige Lösung.
Alles digital.
Es kam durchaus oft vor, dass Lehrer, was die Technik angeht, nicht so ganz die Kompetenz hatten.
Wie man zum Beispiel einzelne Dokumente öffnet oder wie man einen Film startet.
Es scheitert nicht an den Möglichkeiten, sich fortzubilden, sondern es ist eine Haltungsfrage.
Alles digital.
Wir müssen jetzt wirklich gucken, in welchem Umfang ist das geeignet.
Wenn man das Handy konstruktiv im Unterricht nutzt, wird es nicht missbraucht.
Und das ist dann wieder die Herausforderung an die Methodik und die Didaktik, da Formen zu finden, ja, Aufgabenformate im Zeitalter von Wikipedia und Co.
Alles digital, alles digital.
Und jetzt hat es gegongt. Ende der Diskussion. Die Kultusministerkonferenz, das heißt die Kultusminister aller 16 Bundesländer, hat beschlossen, die Schule 4.0 kommt. Digitale Bildung soll vorangebracht werden, Lerninhalte multimedial vermittelt. Für die Arbeitswelt 4.0 werden Kompetenzen weit über die Informatik-AG am Nachmittag in irgendeinem Kellercomputerraum hinaus benötigt. Doch der Abschied von der Kreidezeit ist nicht automatisch reiner Fortschritt. Wird durch die Digitalisierung der Lehrmittel und des Equipments Großkonzernen Tür und Schultor geöffnet? Die Schule wird zum Markt, mehr denn je. Andere reiben sich schon die Hände, um ihr Geld mit den User-Daten unserer Kinder zu verdienen. Tatsächlich ist das digitale Klassenzimmer natürlich längst Wirklichkeit, nur bislang mit Smartphones und Tablets unter der Schulbank, WhatsApp und Twitter heimlich im Unterricht. Vielleicht kann ja doch mit einer gezielten Strategie das vorhandene Werkzeug richtig angewandt sehr nützlich sein für den Unterricht, versteht sich. Schule mit Touch, die Zukunft auf dem Schirm, haben wir getitelt und werden uns anschauen, wie die Kultusminister in den nächsten Jahren die Schulen verändern wollen, zu was das führen könnte und sollte und zu was besser nicht. Zuerst aber öffnen wir mal die Türen zu einigen Klassenzimmern, um zu sehen, wie digital heute schon die hessische Schulwelt ist.
In der Wöhler-Schule in Frankfurt sitzen eine Handvoll Schüler mit einer Lehrerin in einem Projektarbeitsraum und diskutieren. In der Ecke des Raums steht ein altes Klavier, ein paar Tische, ein paar Stühle. Nach digitalem Klassenzimmer sieht das hier nicht aus. Und doch bemüht sich die Wöhler-Schule, ihre Schüler auch mit digitalen Medien zu unterrichten. Hadil erklärt, wie die Lehrer ihren Unterricht digital organisieren.
Ja, also ist bei mir im Deutschen Gehunterricht, dass wir mit dieser Lernplattform Moodle arbeiten, wo dann der Unterrichtsstoff einfach reingestellt wird und wir dann auch so eine Art Portfolio haben, wo wir dann unsere Sachen hochstellen, so die geschriebenen Texte und damit halt arbeiten.
An der Wöhler-Schule beschränkt sich der digitale Unterricht in weiten Teilen auf das Nutzen von fest eingerichteten Computerräumen, im Fach Geschichte zum Beispiel.
Wir kriegen halt einfach normale Aufgaben, so aus den drei Aufgabenbereichen, irgendwie Texte einordnen, Texte vergleichen oder sowas und müssen das halt einfach machen, nur dass wir das dann im Internet, also auf Word oder sowas abtippen und dann einfach hochstellen.
Außerhalb des Computerraums kommen allerdings ab und zu auch mal Smartphones zum Einsatz. Saskia aus der 11. Klasse hat ein Beispiel parat.
Letztens haben wir was gezeichnet und da konnten wir uns dann auch so zum Beispiel ein Foto von unserer Hand machen und so und das dann als Vorbild nehmen, aber sonst eigentlich nicht.
Allerdings sind Handys nicht immer ein Gewinn für den Unterricht im pädagogischen Sinne, denn sie lenken einfach ab.
Meist, also wir sollen die theoretisch für Unterrichtssachen benutzen, aber das ist halt nicht immer so. Meistens auch einfach, um Musik zu hören und sowas.
Hin und wieder kommt es auch mal vor, dass mit dem Smartphone recherchiert wird. Allerdings geht das dann auf das Internetkontingent der Schüler, denn freies WLAN gibt es an der Wöhler-Schule nicht. Dies würde das Stadtschulamt blockieren, erklärt die Mathematiklehrerin Gisela Twehle.
Das eine, was sie immer wieder argumentiert, ist, dass durch WLAN irgendwelche Wellen und möglicherweise irgendwelche Gesundheitsschädigungen passieren könnten, die irgendwann mal langfristig dazu führen könnten, dass die Stadt in Regress genommen wird.
Und dennoch bemüht sich die Schule trotz mittelmäßiger digitaler Ausstattung bereits in der 5. Klasse darum, vernünftigen Medienunterricht zu machen. Schon anders sieht das am Frankfurter Gymnasium Riedberg aus. Zwar gibt es auch hier keinen WLAN, weil sich die Stadt querstellt. Lehrer Andreas Kowart findet die Technik aber an seiner Schule grundsätzlich gut. Jedes Klassenzimmer besitzt zum Beispiel ein Smartboard. Und auch die 6 Computerräume mit insgesamt 126 Rechnern würden genügend Flexibilität einräumen. Außerdem können sogenannte Dokumentenkameras Texte auf das Smartboard übertragen und der Lehrer kann Textstellen markieren, kennzeichnen und beschriften, ohne den Originaltext zu verändern. Im bundesweiten Vergleich schneidet Hessen in Sachen digitales Klassenzimmer nicht gut ab. In der Studie Schule Digital, der Länderindikator 2015 der Deutsche Telekom Stiftung, wurden Lehrer gefragt, wie häufig sie digitale Medien im Unterricht nutzen. Ergebnis? 75% der Lehrer nutzen digitale Medien weniger als einmal pro Woche. Die Gründe sind vielfältig. Jochen Nagel von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist mit dem Status quo in Hessen nicht zufrieden. Er fordert ein hessisches Gesamtkonzept für den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht. In Hessen sind die Schulträger selbst für die digitale Technik der Schulen verantwortlich. Wenn es um Tablets, Laptops und Co. geht, sind die Schulen nicht selten auch auf Spenden angewiesen. Eins ist jedenfalls klar, ob mit Spenden finanziert oder durch politische Entscheidungen vorangetrieben, das digitale Klassenzimmer in Hessen ist in der Praxis noch verbesserungswürdig.
Andreas Heigen darüber, was es an digitaler Bildung in Hessen schon gibt oder eben auch nicht. René Scheppler, Lehrer für Deutsch- und Gesellschaftslehre an einer Wiesbadener Gesamtschule, dort mit digitalem Lernen befasst und Fachgruppensprecher der Gesamtschulen in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, jetzt im Studio. Herr Scheppler, Sie setzen regelmäßig in der Schule Rechner und digitale Technik ein. Brauchen die Schüler und Schülerinnen das denn eigentlich? Weil das ist ja die Netzgeneration, die weiß doch sowieso Bescheid, oder?
Ja, ich denke, dass die Schülerinnen und Schüler nicht selten auf einer Ebene der Anwendung bleiben und natürlich ihre Geräte auch dementsprechend nutzen. Das heißt, damit kommen sie im Alltag gut zurecht. Die können sie auch zu ihren Zwecken gut einsetzen. Lernen mit digitalen Medien ist dann aber nochmal ein Schritt mehr. Und da merke ich tatsächlich schon, dass auch viele Schülerinnen und Schüler auch noch Lernbedarf haben und auch durchaus dankbar und froh sind, wenn man mit ihnen diese Geräte dann auch in diesem Sinne einsetzt. Also ich vergleiche es immer ein bisschen damit, dass es vielleicht eine weitere Kulturtechnik ist, die da heranwächst, neben dem Lesen, Schreiben und Rechnen. Und auch beim Lesen, Schreiben und Rechnen, das wir schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden quasi haben, müssen wir jeder Generation wieder neu das Lesen, Schreiben, Rechnen beibringen. Und ich denke auch, die nächste Kulturtechnik wird so in die Schulen einkommen.
Aber wie sieht das denn genau aus? Was machen Sie mit dieser digitalen Technik, was Sie ohne sie nicht machen könnten?
Das kann man auf verschiedenen Ebenen sehen. Einmal auf der fachlichen Ebene habe ich mit meinen Fächern natürlich in Deutsch, Geschichte, Gesellschaftslehre eher mit Schrift und Sprache zu tun. Das heißt, wir können Texte, aber auch gesprochene Sprache anders in den Unterricht integrieren. Das heißt, wir können Texte sichtbarer machen. Das heißt, Schüler können in Blogs schreiben, in Wikis schreiben. Sie können gemeinsam Texte schreiben. Man sagt, so im klassischen Unterrichtsheft, das ein Schüler führt, wird das von ungefähr 3-4 Personen gesehen. Vielleicht die Eltern, der Schüler selber, in der Schulkarriere 1-2 wechselnde Deutschlehrer. Und ein digitaler Text in einem Wiki, in einem Blog wird natürlich sofort von allen anderen Schülern gesehen. Und auf der anderen Ebene ist es auch ein pädagogisches Mittel, dass nämlich Schüler andere Wertschätzung erfahren können, weil ich ihre Produkte schneller und vielleicht auch direkter sehe, sie genauer darauf ansprechen kann, wahrnehme, was die Klasse macht, im Gegensatz zum, ich sammle einmal im halben Jahr den Stapel Hefte ein, schaue durch und gebe dann eine Rückmeldung. Das ist eine andere Wahrnehmung von Schülerleistung auch.
Das heißt, es geht auch über den Schulrahmen hinaus. Sie gucken dann auch zu Hause in Blogs, die die Kinder geschrieben haben?
Das gehört dazu. Es ist eine gewisse Veränderung auch im Lehren, also in der Lehrerrolle. Ich korrigiere dann in dem Fall, wenn wir ein solches Projekt machen, wir arbeiten nicht ausschließlich so, natürlich wird bei uns auch noch gemalt und gebastelt, aber in den Fällen wird dann tatsächlich die Vor- und Unterrichtsnachbereitung auch in diesen Blogs stattfinden, indem ich dann Kommentare schreibe, in denen ich in Wikis eventuell verbessere oder oder dann in der nächsten Unterrichtsstunde direkt auf die einzelnen Schüler zugehe und sie auf ihren in der Stunde davor angefertigten Text anspreche und helfen kann.
Jetzt kenne ich als Mutter durchaus auch die Appelle von den Lehrern und Lehrerinnen, lasst die Smartphones zu Hause, die Kinder daddeln unter der Schulbank, schreiben irgendwelche Chats, schreiben Nachrichten, anstatt dem Unterricht zu folgen. Das kann ja auch passieren, wenn ich jetzt sage, jeder hat einen Laptop vor der Nase, ich sitze vorne und unterrichte in Anführungsstrichen oder unterrichte auf eine andere Art und Weise. Ich sehe aber nicht, was die da machen. Kontrollieren Sie das?
Ja, das ist natürlich genau der Fall, wenn Sie ansprechen, ich die Medien einfach nur quasi als Ergänzung einsetze und den Unterricht weiterhin normal mache. Ein Unterricht mit digitalen Medien wird in den allerseltensten Fällen bis gar nicht so aussehen, dass ein Lehrer vorne sitzt oder steht, dozierend und die Schüler hinter ihren Laptops verschwinden quasi. Das ist, glaube ich, das falsche Bild. Das erinnert so ein bisschen auch an die alten Hörstudios oder Hörlabore, die wir aus den 60er, 70er Jahren vielleicht kennen. Aber der Unterricht, der jetzt mit digitalen Medien stattfindet, ist eher ein recht individuellerer, vielleicht gruppenbasierterer, wo der Lehrer dann ja auch helfend durch die Klasse geht und unterstützt und es vielleicht eher in Lerngruppen stattfindet, als dass da zentral quasi Frontalunterricht stattfindet. Das verändert Unterricht schon ein Stück weit.
Da ist also der Lehrer, da sind die Schüler, da ist die Technik. Da ist aber auch, und das ist eine Sorge von vielen jetzt auch im Rahmen dieser Diskussion, die Wirtschaft mit im Boot. Das heißt, da sind auch Unternehmen wie zum Beispiel Facebook oder Google mit am Start, die natürlich bestimmte Interessen im Klassenzimmer vielleicht auch eben mit Blick auf die Daten der Schüler vertreten oder haben, weil sie damit wiederum Geld machen. Eine Menge Geld ist da, glaube ich, im Spiel. Da wird diskutiert, ob vielleicht ein Bundesserver mit Open-Source-Software dieses Problem lösen könnte, weg vom Kommerz. Ist das ein realistisches Modell?
Was Sie beschreiben, kann ich tagtäglich beobachten. Das ist tatsächlich der Fall. Die großen Digitalunternehmen, aber auch in Vertretung ihrer Lobbyverbände, sind im Moment sehr massiv dabei, den Schulsektor, den Schulmarkt im wahrsten Sinne des Wortes für sich zu erschließen und ihre Claims dort abzustecken. Man kann es kaum anders bezeichnen, als dass das im Moment geschieht. Eine Zentralisierung dieser ganzen IT-Infrastruktur, wie es eventuell so ein Bildungsserver oder eine Bildungscloud im Moment anstrebt, sehe ich zwiegespalten. Auch hier haben wir ganz deutlich Wirtschaftsinteressen wieder im Hintergrund. Da sind natürlich die Unternehmen, die in der Lage sind, solche großen Datenmengen, wir sprechen auch da von Big Data in Schule, in der Lage, so etwas anzubieten und so etwas aufzubauen. Hier sehe ich klar die Verantwortung von den Bildungsverantwortlichen in Politik und Gesellschaft, da ein waches Auge drauf zu haben, dass wir nicht erleben, dass hier wieder eine Art Monopolisierung oder eine Einseitigkeit in der Darstellung und in der Darbietung von solcher Technik einherkommt mit eben solchen Unternehmensinteressen. Ja.
Also da ist eine Aufgabe, da ist noch was zu tun, Herr Schäppler, so wie Sie das beschreiben. Es gibt aber noch andere Baustellen. Man braucht erstmal die Infrastruktur, ein schnelles WLAN an allen Schulen, in allen Klassenzimmern. Man braucht die entsprechenden Endgeräte. Es gibt ja aber auch schon auf Seiten der Pädagogen durchaus Widerstände. Die müssen das ja quasi je nachdem, wie man sieht, am Ende auch umsetzen. Es gibt zum Beispiel den auch in ihrer Gewerkschaft Verlautbarung, man soll sich doch erstmal um den Schimmel an den Wänden kümmern oder um die verdreckten Klos, oder der Deutsche Lehrerverband kritisiert diese digitale Marschrichtung. Da sind also noch viele Hürden zu nehmen. Glauben Sie denn, dass diese schnelle Digitalisierung jetzt wirklich schnell kommt?
Die Hürden sind tatsächlich da. Wir sprechen über Finanzierung und tatsächlich sind andere Baustellen in manchen Fällen eventuell auch dringender. Das ist ganz richtig. Ich begleite die Digitalisierung der Bildung und vor allem des Schulunterrichts jetzt schon über mehrere Jahre. Er hat große Fortschritte gemacht, dieser Prozess, aber er wird auch noch eine Zeit lang brauchen. Ich bin kein Freund davon zu sagen, wir müssen in 3, 4, 5 Jahren so und so weit sein. Es wird ein organischer Prozess sein. Es wird eine Entwicklung sein, bei der wir auch die Lehrkräfte, die Eltern, aber auch die Schüler immer wieder ein Stück weit mitnehmen müssen. Und ich halte nichts davon, eine Panik oder eine Angst zu betreiben nach dem Motto, wir werden abgehängt von Singapur, Finnland und Konsorten. Nein, wir müssen schauen, wo liegen unsere Stärken, wo liegen unsere Vorteile, wo birgt auch unser System, das teilweise tatsächlich langsamer ist, aus meiner Sicht bewusst langsamer, Vorteile, um bewusst Gefahren, Schwierigkeiten auch zu sehen und sie nicht hoppla die hopp zu überfahren, mit dem Übereifer möglichst schnell und möglichst der Erste zu sein.
Wenn Sie aber denken, der Prozess wird irgendwann in Gang kommen und wird irgendwann auch abgeschlossen sein, haben Sie vielleicht als Lehrer auch ein bisschen die Sorge, dass Ihr Job überflüssig wird und irgendwann ein automatisierter Kollege das übernimmt?
Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Der Prozess läuft seit einiger Zeit. Was wir im Moment merken, ist tatsächlich, dass diese Note mit hineinkommt. Die kannten wir vor ein, zwei Jahren in der Diskussion um die Digitalisierung so nicht. Die knüpft sich ganz deutlich an die Wirtschaft und an die Industrie 4.0 an. Schule wird zunehmend in ein Licht gerückt, Zubringer für eben diese Wirtschaft, für diese Industrie zu sein. Und in diesem Feld sind tatsächlich Stimmen lauter geworden, die von einer solchen Automatisierung des Lernens sprechen. Das halte ich für grundlegend falsch. Lernen funktioniert anders. Lernen ist ein sozialer Prozess. Lernen findet zwischen Menschen in der Peer Group mit Vorbildern, aber auch mit Respektpersonen statt. Und diese zu ersetzen, wird aus meiner Sicht nicht möglich sein. Wer das fordert, wer diesen Weg gehen will, wird sehr schnell scheitern.
Sagt René Schäppler, Lehrer für Deutsch- und Gesellschaftslehre und aktiv bei der GEW. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen zum Thema digitale Bildung. Schule mit Touch, die Zukunft auf dem Schirm, der Tag in HR2 Kultur.
Margie schrieb es am Abend sogar in ihr Tagebuch. Auf die Seite mit der Titelzeile 17. Mai 2157 schrieb die Elfjährige, heute hat Tommy ein richtiges Buch gefunden. Es war ein sehr altes Buch. Sie wendeten die Seiten, die schon vergilbt und brüchig waren, und es war ungemein komisch, Worte zu lesen, die auf Papier gedruckt waren und stillstanden, statt sich über den Bildschirm zu bewegen, wie es sich gehörte. Und dann, wenn sie wieder zurückblätterten, konnten sie auf den vorhergehenden Seiten dieselben Worte lesen, die sie schon beim ersten Mal gelesen hatten. »Denk mal«, sagte Tommy, »was für eine Verschwendung. Wenn du mit dem Buch fertig bist, musst du es wegwerfen.« Unser Fernseher hat schon viele tausend Bücher gezeigt und er ist noch gut für viele tausend mehr. Wovon handelt das Buch? Fragte Margie neugierig. Schule. Margie wurde zornig. Schule? Was kann man denn schon über die Schule schreiben? Ich hasse die Schule. Margie hatte die Schule schon immer gehasst, aber jetzt hasste sie sie mehr als je zuvor. Der mechanische Lehrer hatte sie wieder und wieder in Geografie abgefragt und bei jedem Mal war sie schlechter gewesen, bis ihre Mutter bekümmert den Kopf geschüttelt und die Schulinspektion angerufen hatte. Der Schulinspektor hatte eine ganze Kiste mit Instrumenten, Drähten und Werkzeugen bei sich getragen. Margie hatte gehofft, dass er den mechanischen Lehrer nicht wieder zusammenbringen würde, aber er hatte Bescheid gewusst und nach einer Stunde oder so hatte das Ding wieder dagestanden, groß und schwarz und hässlich, mit einer großen Mattscheibe darauf, wo alle Lektionen gezeigt wurden und mit einem Lautsprecher daneben, der die Fragen stellte. Aber das war nicht das Schlimmste. Der Teil, den Margie am meisten hasste, war ein Schlitz, in den sie alle Hausarbeiten und die Antworten auf seine Fragen stecken musste.
So hat sich Isaac Asimov die Schule der Zukunft vorgestellt. Zukunft heißt im Jahre 2157. 1954 hat er seine Science-Fiction-Geschichte geschrieben, aber es wird wohl nicht mehr 140 Jahre dauern mit Schule 4.0. Die Digitalisierung schreitet voran in Gesellschaft und Arbeitswelt. Das sehen die Kultusminister als Herausforderung für die Schulen und haben deswegen die Strategie Bildung in der digitalen Welt verabschiedet. Anlass für diese Sendung heißt der Tag. Wie sieht diese Strategie genau aus? Alle Schüler, die ab 2018 eingeschult werden oder dann in Klasse 5 eintreten, sollen die digitalen Kompetenzen bis Ende der Pflichtschulzeit erwerben können. Bis 2026 soll das Ziel also erreicht sein. Wie genau die Kultusminister sich das vorstellen, beschreibt Dagmar Pepping.
Erst die Inhalte, dann komme die Technik, sagt Claudia Bogedan, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Und deswegen werden die Länder die digitale Medienkompetenz der Schüler in ihren Bildungsplänen als Ziel verankern, so die Bremer Bildungssenatorin von der SPD. Die Digitalisierung sei für den Bildungsbereich Chance und Herausforderung zugleich, heißt es in dem gemeinsamen Strategiepapier der Länder.
Unsere klare Ansage, das Thema muss sich durch alle Unterrichtsfächer ziehen und deshalb auch das Versprechen, was wir uns selber gegeben haben, dass eben es möglichst 2021 in allen Schulen jederzeit aufs Netz eben so zur Verfügung steht, dass in allen Unterrichtsfächern es eben möglich ist, die digitalen Medien auch zu nutzen.
Und noch ein ehrgeiziges Ziel der Kultusminister. Schon Kinder, die im Sommer 2018 eingeschult werden, sollen bis zum Ende ihrer Schulzeit bestimmte Kompetenzen erlangen, um sich sicher in der digitalen Welt bewegen zu können. Dazu planen die Kultusminister verbindliche Vorgaben.
Dabei geht es natürlich auch darum, dass sie wissen, wenn ich mich im Netz bewege, auf was muss ich achten? Was sind Urheberrechte? Wie muss ich mit Quellen umgehen? Wie kann ich meine eigenen Persönlichkeitsrechte schützen und wie gehe ich mit meiner Privatsphäre um?
Die Kultusminister rechnen für ihre Digitaloffensive mit jährlichen Mehraufwendungen in Milliardenhöhe. Bislang gibt es aber nur grobe Schätzungen, wie viel der Anschluss aller Schulen an das schnelle Breitbandnetz, die Versorgung mit WLAN, mit Laptops, Tablets und Smartphones sowie mit modernen Lernprogrammen kosten wird. Von den Betriebskosten für die Schulen nicht zu sprechen. Eine enorme Anstrengung sei nötig, sagt Hamburgs Schulsenator Thies Raabe von der SPD.
Dieses Vorhaben ist so umfangreich, dass es nur zwischen Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam verabredet werden kann. Ohne den Bund wird es nicht gehen.
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka von der CDU hatte den Ländern Ende Oktober 5 Milliarden Euro für die digitale Ausstattung der 40.000 Schulen in Deutschland in Aussicht gestellt. Im Gegenzug dazu sollten die Länder pädagogische Konzepte für das Lernen in der digitalen Welt ausarbeiten. Wanka müsse das Versprechen auch einhalten, fordert Hamburgs Schulsenator. Im Januar wollen der Bund und die Länder weiter verhandeln. Schwerpunkt für die Länder in ihrer Digitalstrategie ist auch die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte.
Aber hier muss man auf einen Schneeballeffekt und Multiplikatoren setzen, um voranzukommen. Und da kann man jetzt nicht sagen, die stecken wir alle jetzt anderthalb Jahre in eine Schulung und dann läuft das.
Für den Unterricht soll gelten, Schüler sollen ihr eigenes Gerät mitbringen dürfen. KMK-Präsidentin Bogedan will besorgte Eltern beruhigen.
Wir haben gesagt, wir nutzen das, was vorhanden ist. Also wir zwingen nicht Schülerinnen und Schüler oder Eltern, irgendwelche Geräte anzuschaffen.
Wer kein eigenes Smartphone oder Tablet besitzt, dem müsse der Schulträger unter die Arme greifen und so für vergleichbare Startchancen sorgen, ergänzt Bayerns Bildungsminister Ludwig Spaenle von der CSU.
Dagmar Pepping über das, was die Kultusminister in der letzten Woche zur digitalen Bildung beschlossen haben. Digitale Bildung umfasst natürlich mehrere Dimensionen. Zum einen bedeutet es, kompetent unterwegs sein im Netz, recherchieren, kommunizieren und das gekonnt und bewusst. Und es heißt auch multimediales Lernen, zum Beispiel mit einem digitalen Schulbuch. Ein solches hat Professor Waltraud Schreiber mit ihren Kollegen entwickelt. Sie ist Professorin für Theorie und Didaktik der Geschichte an der KU Eichstätt-Ingolstadt und mit Gründerin des Instituts für digitales Lernen. Guten Tag, Frau Schreiber.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Sie haben an Ihrer Universität das erste multimediale digitale Schulbuch für das Fach Geschichte entwickelt. Wie sieht denn das Lernen damit aus? Wie geht das?
Wir haben dieses Schulbuch ja ganz bewusst M-Book, digitales, multimediales Schulbuch genannt, weil wir gesagt haben, wir wollen die eingeführten Vorteile, die Schulbücher nun mal haben, dass sie sich an Lehrpläne orientieren, dass sie Kompetenzen systematisch über die Jahrgänge hinweg aufbauen, weiter nutzen und da, wo sie Mehrwert haben, mit digital-multimedialen Möglichkeiten unterstützen. Das heißt, sie finden zum Beispiel nicht, wie das in Papierbüchern oft der Fall ist, Briefmarken, kleine, bunte Bildchen, sondern sie haben einfach die Möglichkeit, die Bilder groß zu schalten. Sie haben die Möglichkeit, nicht nur ein Bild, sondern eine ganze Bildergalerie sich anzuschauen. All die Möglichkeiten, die es eben im digitalen, multimedialen Bereich gibt, zu nutzen, mit Videos zu arbeiten, Interviews einzuschalten, da wo Bilderbücher ist zum Beispiel ein Thema, mit dem Propaganda im Zuge des Ersten Weltkriegs betrieben worden ist, Bilderbücher vorlesen zu lassen, weil das die normale Art ist, für Kinder Bilderbücher zu rezipieren. Oder sich die dann aber auch anzuschauen und zu sehen, hoppla, man hat offensichtlich eine andere Schrift, nämlich die Frakturschrift gehabt, die ich erstmal lesen muss, die ich lernen muss. Viele, viele Möglichkeiten, die dieser digital-multimediale Bereich beinhaltet, die haben wir genutzt. Und zwar haben wir die Schulbücher eben von Anfang an multimedial-digital konstruiert und nicht nur PDF-Fassungen gemacht und irgendwie erweitert um zusätzliche Materialien.
Das heißt, ich kann selber auch Teile markieren, ich kann Tafelbilder ergänzen, man kann wirklich damit arbeiten. Schüler können das verändern. Wer kann denn, oder anders, Sie müssten es ja wahrscheinlich eigentlich auch wollen, wie können Sie verhindern, dass von außen jemand anders die Geschichte neu schreibt? Denn da gibt es ja durchaus manchmal Interessen, also Teile verändert.
Wir haben das M-Book so angelegt, dass es eine Grundkonzeption gibt, die nicht verändert werden kann. Weil Sie müssen sich sehr vorstellen, dass Sie dieses M-Book, das ist browserunabhängig, Sie können es wirklich, wie Sie vorher gesagt haben, mit dem Smartphone genauso lesen wie mit Tablet. Deshalb ist es eingebaut in einen Bildungsserver und sie sind immer nur 2 Klicks vom Internet weg oder 2 Klicks davon weg, dass die Schüler sich eine Materialsammlung anlegen oder der Lehrer sich irgendetwas Zusätzliches bereitstellt, was er gerne im Unterricht nutzen will. Also das M-Book an sich, das haben wir so gestaltet, dass die Abfolge, die Fragestellungen, die verfolgt werden, fix sind, dass dieser Eingriff und die Uminterpretation von außen nicht möglich ist, die Sie gerade befürchtet haben. Die Bearbeitung, Arbeitsaufträge markieren, Notizen ergänzen ist möglich und daneben kann ich jederzeit ja alles tun, was einfach das Netz so bildet. Ich kann ins Internet gehen, ich kann, wie gesagt, eigene Sammlungen, zum Beispiel eigene Glossare, wenn Deutsch nicht meine Muttersprache ist und ich mir bestimmte Begriffe erst erarbeiten muss, anlegen. Ich kann mir auch bestimmte Teile in eine andere Sprache übersetzen lassen, wenn ich es jetzt einfach nicht verstehe.
Es muss aber nicht online sein, das finde ich, hat ja auch eine gewisse Attraktivität, dass man es nicht gleich ins Netz tragen muss alles. Jetzt muss ich als Mutter noch ein anderes Argument, weswegen ich das durchaus attraktiv finde, anführen. Meine Söhne ächzen manchmal morgens ganz schön mit schweren Ranzen, an manchen Tagen dann noch mit Turnbeutel und Instrument. Und deswegen haben wir kürzlich in der Elternschaft versucht, die Schulbücher in elektronischer Form für zu Hause zu bekommen, damit sie dann da einfach sein können. Das war alles furchtbar schwierig und gelang nicht, da gibt es rechte Probleme und man muss das irgendwo anders bekommen und dann gibt es manche auch gar nicht elektronisch. Das heißt, es fällt mir etwas schwer zu glauben, dass man das jetzt ruckzuck ändern kann, also dass jetzt innerhalb von wenigen Jahren wirklich der Einzug der digitalen Welt in die Schule komplett gelingt. Glauben Sie daran?
Ich glaube daran, dass es von der technischen Seite her gelingen kann, also von der Angebotsseite her gelingen kann. Wenn Sie Lust haben, sich dieses M-Book anzuschauen, Sie haben vorhin Institut für digitales Lernen angesprochen, dann kann man sich hier Probekapitel, Demonstrationskapitel ansehen. Sie werden sehen, das ist kein Zauberwerk, das geht. Mein Zögern kam von ganz woanders her. Es ist ja vorhin auch schon darüber geredet worden, dass wir Lehrerfortbildungen brauchen. Lehrer müssen Unterricht anders denken und müssen den Mut haben, Schüler loszulassen. Und das ist gar nicht so einfach, denn wenn ich so ausgebildet worden bin, und gerade auch die guten Lehrer, die was über Jahrzehnte Erfolg haben, ihre Schüler dabei zu unterstützen, fachliche Kompetenzen zu entwickeln, Wissen aufzubauen, die haben manchmal Sorge, die Schüler sehr individuell arbeiten zu lassen. Sie haben manchmal Sorge, ob sie die Klasse nochmal zusammenbringen, ob dieses gemeinsame Lernen funktioniert, wenn in Gruppen an unterschiedlichen Themen gearbeitet wird. Und ich glaube, dass man in der Summe diesen Mentalitätswandel mit berücksichtigen kann. Sie sprachen vorher Eltern an, sie haben sich selber als Mutter thematisiert. Das haben manche die Sorge in der Schule mit Tablets, mit Smartphones gearbeitet wird, weil sie eh Sorge haben, dass die Schüler zu viel mit diesen Geräten beschäftigt sind. Und ich glaube, alles zusammen.
Jetzt wird, Frau Schreiber, leider die Leitung ganz furchtbar schlecht. Das war aber trotzdem sehr interessant, was Sie uns erzählt haben über das M-Book. Professor Waltraud Schreiber, Professorin für Theorie und Didaktik der Geschichte an der KU Eichstätt-Ingolstadt und Mitgründerin des Instituts für digitales Lernen. Vielen Dank. Es gab schon 1954 die automatisierte Bildung, jedenfalls in der Science-Fiction-Geschichte Die Schule von Isaac Asimov. Aber es lief schon in seiner Vorstellung nicht alles reibungslos.
Margie hatte die Schule schon immer gehasst. Der mechanische Lehrer hatte sie wieder und wieder in Geografie abgefragt und bei jedem Mal war sie schlechter gewesen, bis ihre Mutter die Schulinspektion angerufen hatte. Der Schulinspektor hatte zu ihrer Mutter gesagt, »Ihre Tochter kann nichts dafür, Mrs. Jones. Ich glaube, der Sektor Geografie war ein wenig zu schnell eingestellt. So etwas kann mitunter vorkommen. Ich habe ihn verlangsamt, dass er dem durchschnittlichen Leistungsniveau einer 10-Jährigen entspricht. Ansonsten sind die Fortschritte ihrer Tochter recht befriedigend.« Margie war enttäuscht gewesen. Sie hatte gehofft, dass man den Lehrer ganz fortschaffen würde. Einmal hatten sie Tommys Lehrer fast für einen Monat weggebracht, weil er auf dem Sektor Geschichte überhaupt nicht mehr funktioniert hatte. So sagte sie jetzt zu Tommy, »Warum sollte jemand über die Schule schreiben?« Tommy blickte auf sie und sah sie überlegen an. »Weil es nicht unsere Art Schule ist, du Dummkopf. Das ist die alte Art Schule, wie man sie vor Hunderten von Jahren hatte.« Margie war verletzt. »Woher soll ich denn wissen, was für eine Art Schule sie vor so langer Zeit hatten?« Sie schaute ihm über die Schulter und las eine Weile mit. Dann sagte sie, jedenfalls hatten sie auch einen Lehrer. Sicher hatten sie einen Lehrer, aber es war kein richtiger Lehrer, es war ein Mann. Ein Mann? Wie kann ein Mann ein Lehrer sein? Na, er hat eben den Jungen und Mädchen Sachen erzählt, ihnen Fragen gestellt und Hausaufgaben gegeben. Ein Mann ist dafür nicht klug genug. Klar, mein Vater weiß so viel wie mein Lehrer. Das kann er nicht. Ein Mann kann nicht so viel wissen wie ein Lehrer. Er weiß beinahe so viel, darauf wette ich mit dir. Margie fühlte sich für eine Diskussion nicht stark genug. Sie sagte, mir würde es nicht gefallen, wenn ein fremder Mann ins Haus käme, um Schule zu halten. Tommy kreischte vor Lachen. Du weißt nichts, Margie. Die Lehrer haben nicht bei den Kindern im Haus gelebt. Sie hatten ein besonderes Haus und alle Kinder gingen dorthin. Und alle Kinder lernten dasselbe? Klar, wenn sie im gleichen Alter waren. Aber meine Mutter sagt, ein Lehrer muss genau für den Jungen oder das Mädchen eingestellt werden, die er lehrt. Und dass jedes Kind andere Lektionen bekommen muss, weil die Kinder im Lernen ganz verschieden sind. Trotzdem haben sie es damals nicht so gemacht. Wenn es dir nicht gefällt, brauchst du das Buch ja nicht zu lesen.
Isaac Asimov, Fortsetzung folgt. Schule aus dem Jahr 2157, zurück ins Jahr 2016. Schon jetzt sitzen Google, Facebook, Instagram und Co. mit im Klassenzimmer, selbst wenn die Handynutzung in vielen Schulen verboten ist. Jetzt sitzen sie noch unter der Schulbank. Bald dann also, wenn die digitale Welt noch stärker in die Klassenzimmer Einzug hält, regelhaft auf dem Schultisch, wenn nicht sogar per Whiteboard, also einer Art elektronischer Schultafel, die mit dem Computer verbunden ist, vorne beim Lehrer. Alles für das gute Ziel, den Kindern die wichtigen Kompetenzen für die digitale Welt zu vermitteln oder aber vielleicht auch mit anderen Zielen oder zumindest Risiken und Nebenwirkungen. Denn was die Schüler und Schülerinnen im Netz tun, ist nicht nur für die Lehrer interessant.
Warum Facebook und andere Firmen auf die Daten von Schülern scharf sind, ist klar. Je mehr sie wissen, desto genauer können sie Produktwerbung platzieren. Wenn aber Schüler und Lehrer auf Facebook oder WhatsApp miteinander kommunizieren, wird es für die Firmen erst recht interessant. Vielleicht findet man ja Schulnoten oder Lehrervermerke, die präzise Aufschlüsse über die Persönlichkeitsprofile von Schülern ermöglichen. Wie schützt man also in der digitalisierten Schule Daten? Die Nutzungsbedingungen von Facebook helfen da nicht weiter. Es gibt keine speziellen Regelungen für die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern. Auch die Datenschutzbestimmungen der Länder sind sehr unterschiedlich. Bremen hat als erstes Land ein eigenes Gesetz zum Datenschutz in Schulen verabschiedet. In Rheinland-Pfalz ist der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern auf Facebook untersagt. In Nordrhein-Westfalen aber nicht. In Hessen wiederum ist nicht nur der Austausch von Noten, Krankmeldungen, Feedback zu Lernleistungen und Ordnungsmaßnahmen auf Facebook untersagt. Das Kultusministerium rät auch ausdrücklich von der Nutzung des Messenger-Dienstes WhatsApp in Schulen ab. Personenbezogene Daten seien dort nicht sicher. Nun sind aber soziale Netzwerke bei Lehrern und Schülern gleichermaßen beliebt und die Unsicherheit groß. Soll man sie nutzen? Und für welche Zwecke? Deshalb hat das hessische Kultusministerium im vergangenen Jahr eine 5-seitige Handreichung für Lehrkräfte herausgegeben. Wichtigster Punkt: Der kritische Umgang mit sozialen Netzwerken muss Thema im Unterricht werden. Er muss es erst recht, wenn künftig Unterricht digitalisiert wird. Dafür empfiehlt der hessische Kultusminister die Nutzung schulinterner Lernplattformen. Nur so könne eine sichere und rechtlich unangreifbare Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern stattfinden. Gefällt-mir-Buttons wie bei Facebook sind dort verboten. Blogs, Chatrooms und Foren hingegen erlaubt. Sie unterliegen aber passwortgeschützten Zugangsbeschränkungen. Reichen diese scheinbar sicheren Lernplattformen aus, wenn sich Schulen künftig völlig digitalisieren? Und was passiert, wenn Lehrer es wie Hillary Clinton machen, wenn sie auf ihren privaten Laptops Daten von Schülern verarbeiten und jemand hackt sie? Dann wäre jeder Schüler gläsern, die Lehrer übrigens auch.
Claudia Sauter über die Dateninteressen der Internetwirtschaft, die gerne die Schultore für sich öffnen würde, und zwar ganz weit. Medien in Schule hieß ja bislang vielerorts immer noch, der Medienturm wird in das Klassenzimmer geschoben und ein Film wird geguckt, wenn der Lehrer die Knöpfe findet. Oder es gibt eine Informatik-AG am Nachmittag. Das soll sich ändern mit der Strategie zur digitalen Bildung, die Kultusminister beschlossen haben. Davon haben wir gehört. Wie sehen die Schüler das, was auf sie dazukommt? André Ponzi, Landesschulsprecher Hessen, guten Tag.
Hallo.
Haben Sie Angst vor noch mehr Datenklau?
Angst vor mehr Datenklau habe ich nicht, um ehrlich zu sein. Aber es stimmt natürlich, dass, wie wir im Beitrag vorher gehört haben, dass es dazu Datenschutzrichtlinien geben muss und die Gesetze auf jeden Fall angepasst werden müssen an die heutige Zeit. Und ich glaube, dass da die Strategie der KMK ein erster Schritt ist in die Richtung. Denn das Land Hessen hat leider noch keine Strategie oder keine wirkliche Strategie, bis auf diese Handreichung, wie man mit dem digitalen Klassenzimmer sozusagen umgeht. Und das muss sich auf jeden Fall ändern.
Ja, das hat Land Hessen, ist ja Mitglied in der Kultusministerkonferenz, der Kultusminister Herr Lorz dann auch. Und insofern wird die Strategie sicher auf Hessen runtergebrochen werden müssen. Jetzt haben wir gehört von dem Lehrer vorhin, der bei uns gesprochen hat, dass da auch Grenzen fallen. Also über Blogs zum Beispiel Kontakt gehalten wird mit den Schülern, auch wenn die Schule zu Ende ist. Oder es wird kontrolliert, was die Schüler im Unterricht mit den digitalen Medien dann machen. Ist das nicht nur neues Lehren, sondern bedeutet das auch neues Lernen? Das heißt, die Schüler müssen sich umstellen?
Ja, natürlich. Also es ist eine ganz neue Art von Lernen, als es vielleicht vor 20, 30 Jahren war, wo man vielleicht noch in die Bibliothek eben angegangen ist, um sich irgendwie ein Buch auszuleihen, um einen Vortrag, ein Plakat zu machen oder sowas. Und heute schaltet man eben den Laptop ein und öffnet PowerPoint und macht seine Präsentation.
Das heißt, es ist auch ein anderes Miteinander?
Ja, es ist ein anderes Miteinander auf jeden Fall. Aber ist halt die Frage, ob es ein schlechteres Miteinander ist. Also es das heißt ja nicht, dass nur weil man sozusagen mit einem Computer arbeitet oder mit seinem Laptop, mit seinem Smartphone, dass man dann weniger sozialen Kontakt hat. Man kann ja beides miteinander verbinden.
Jetzt wird ja, Herr Ponzi, Computerspielen, sozialen Netzwerken, digitaler Kommunikation an sich auch ein hohes Suchtpotenzial zugesprochen. Viele Eltern, mit denen ich immer mal wieder spreche, die kämpfen um die elektronikfreien Zeiten mit ihren Kindern. Da werden irgendwelche Beschränkungsmechanismen ins WLAN eingebaut und dann werden die Kinder aber doch noch findiger als die Eltern. Wie ist denn Ihr Empfinden in Bezug auf die Schule? Ist es nicht manchmal vielleicht auch ganz schön, wenn man weiß, da ist mal medienfreie Zeit?
Ja, ich glaube, dass die Schule da eben die Chance bietet, sozusagen diesen richtigen Umgang mit Medien, mit neuen Medien zu schaffen. Und eine Verbotskultur bringt uns leider nicht weiter. Was
so wie es im Moment ist, ne? Es ist ja genau, im Moment verboten, also, die Handys zu benutzen in der Schule, meistens.
Ja, also das kann jede Schule selbstständig entscheiden. Also jede Schule könnte in Hessen theoretisch Handys erlauben. Die meisten stemmen sich sozusagen dagegen. Also in der Schulkonferenz können Lehrer und Schüler und Eltern gemeinsam beschließen, dass Handys erlaubt werden oder können einen Rahmen dafür setzen sozusagen.
Sehr häufig ist es aber verboten.
Ja, genau.
Das ist für Sie keine Lösung.
Halte ich für eine gute Lösung, und weil man da eben dann Grenzen definieren kann auch. Und allgemein denke ich, dass das ein guter Unterricht dann eben auch den Schülerinnen und Schülern vermittelt, was zu viel ist und wo man vielleicht sich selbst einfach Grenzen setzen sollte. Aber aufgezwungen bringt uns das Ganze dann, glaube ich, nicht weiter. Denn sobald sie dann aus der Schule rauskommen, haben ja Schülerinnen und Schüler den Freiraum, irgendwie mit den Handys umzugehen. Und dann bin ich zumindest der Überzeugung, dass es besser ist, wenn sie darauf gut vorbereitet sind, als wenn sie davon überhaupt keine Ahnung haben, weil es in der Schule nicht behandelt wird.
Jetzt ist ja immer noch offen, wo kommen die digitalen Endgeräte her? Wir haben vorhin in dem Bericht gehört, wer keins hat, soll dann von der Schule eins bekommen, die anderen sollen selber eins mitbringen. Da gibt es ja große qualitative Unterschiede. Haben Sie ein bisschen Sorge um die Chancengleichheit?
Genau, es gibt dieses, was Sie angesprochen haben, Bring Your Own Device, also dass man sein eigenes Handy sozusagen mitbringen kann. Ich denke, dass so ein Mix daraus, also dass die einen ihre eigenen Endgeräte mitbringen, die anderen, wenn sie denn keins besitzen, aus der Schule welche bekommen müssen, ganz klar, denn sonst fällt der Punkt Chancengerechtigkeit wieder runter. Aber es gibt inzwischen auch ganz viele Möglichkeiten sozusagen, um dem eben entgegenzutreten. Also es gibt beispielsweise ein Programm, was alle Endgeräte dann sozusagen der Schüler bzw. die Schülerin haben dasselbe Bild vor sich, was dem dann, wie gesagt, entgegensprechen würde. Und es geht ja nicht darum,
da kann man das mit auffangen dann.
Genau,
das einfach.
Kann man damit auffangen.
André Ponzi, Landesschulsprecher Hessen, mit seiner Einschätzung zu der digitalen Bildung. Ganz herzlichen Dank. Schule mit Touch, die Zukunft auf dem Schirm, der Tag in HR2 Kultur. Wenn wir von Zukunft sprechen, dann geht es um das Jahr 2026, in dem die Strategie der Kultusminister zur digitalen Bildung vollkommen umgesetzt sein soll. Für die, die ab 2018 in Grund- oder weiterführende Schulen eingeschult werden. Isaac Asimov dachte sich 1954 in seiner Science-Fiction-Schulgeschichte in das Jahr 2157. Und da liest das 11-jährige Schulmädchen gerade von der Schule von früher in einem sehr alten Buch.
Wenn es dir nicht gefällt, brauchst du das Buch ja nicht zu lesen, sagte Tommy. Ich habe nicht gesagt, dass es mir nicht gefällt, sagte Margie hastig. Sie wollte gern mehr über diese komischen Schulen lesen. Sie hatten das Buch noch nicht einmal zur Hälfte durch, als Margies Mutter vor die Tür kam. »Margie, Schule!« Margie blickte auf. »Noch nicht, Mama!« »Jetzt!« sagte Mrs. Jones. Margie trottete unlustig in ihr Schulzimmer. Es befand sich neben ihrem Schlafzimmer und der mechanische Lehrer war bereits eingeschaltet und wartete auf sie. »Unsere heutige Rechenaufgabe besteht aus der Addition einfacher Brüche. Bevor wir anfangen, steckst du die gestrige Hausaufgabe in den Aufnahmeschlitz.« Margie gehorchte seufzend. Sie dachte an die alten Schulen zu der Zeit, als der Großvater ihres Großvaters ein kleiner Junge gewesen war. Alle Kinder aus der ganzen Nachbarschaft kamen dort zusammen, saßen miteinander im Klassenzimmer, lernten dieselben Aufgaben und sprachen darüber miteinander. Und die Lehrer waren Leute. Auf dem Bildschirm des mechanischen Lehrers erschienen die Worte: »Wenn wir die Brüche addieren wollen...« Margie musste daran denken, wie glücklich die Kinder in den alten Tagen gewesen sein mussten, wie schön sie es gehabt hatten.
Hoffentlich wird der automatisierte Lehrer nicht so bald auch bei uns Realität, dann wohl digital. Isaac Asimov, die Schule Science Fiction aus dem Jahre 1954. Jetzt haben wir schon einiges gehört, was an der Strategie der digitalen Bildung, wie es die Kultusminister beschlossen haben, kritisch gesehen wird. Wie kann man die Wirtschaft, Hacker und Datenklauer aus den Schulen heraushalten, wenn selbstverständlich in allen Fächern mit digitalen Medien gearbeitet wird? Wie kann die Schulbildung weiterhin unabhängig und ganzheitlich bleiben, nicht nur mit Ziel der Zulieferung von Arbeitskräften an die Wirtschaft agieren? Und wo bleibt die Interaktion mit dem Lehrer, die persönliche Ansprache? Fragezeichen, die man setzen muss, damit diese Strategie so funktionieren kann, dass die Kinder im Fokus bleiben. Es gibt aber auch Ausrufezeichen, die zu setzen sind. Eindeutige Vorteile von digitalem Unterricht sieht mein Kollege Thorsten Schweinhardt, eine Chance für die Inklusion, für das Lernen von Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.
So habe ich schreiben gelernt. Nicht mit dem Stift, sondern mit der Blindenschreibmaschine. Sie sieht so ähnlich aus wie eine alte mechanische Schreibmaschine. Sie ist nur noch klobiger und schwerer. Merke, wenn eine Punktschriftmaschine die Treppe runterfällt, ist hinterher die Treppe kaputt, nicht die Maschine. Und sie ist sehr laut, wenn sie die Punkte der Brailleschrift durch das dicke, gelbe Papier stanzt. Das Klappern meiner Maschine erinnert mich noch immer an meine Grundschulzeit in den 90er Jahren. Ich wurde integrativ beschult. Gemeinsam mit sehenden Kindern lernte ich lesen und schreiben, unterstützt von einer Blindenlehrerin, die mich durch den Schulalltag begleitete. Das Klappern ist für mich der Klang von Integration. Ein Wort wie Inklusion gab es in den 90er Jahren noch gar nicht. Es ist aber auch der Klang des Andersseins, von gedankenloser Ausgrenzung. Bei so mancher Klassenarbeit hieß es von den Mitschülern: Wir können uns nicht konzentrieren, der Thorsten macht so einen Krach. Dann wurde ich von den Lehrern höflich gebeten, doch vor der Tür weiterzuschreiben. Als ich eines Morgens in die Klasse kam, entdeckte ich einen neuen Schalter an meiner Schreibmaschine. Da ist jetzt ein Computer angeschlossen, erklärte mir meine Blindenlehrerin. Damit können wir am Bildschirm sehen, was du tippst. Leiser wurde mein Geklapper davon nicht, aber transparenter. Die Lehrer konnten jetzt sofort nachverfolgen, ob ich mir etwas falsch notierte oder im Diktat Fehler machte.
Und diejenigen Lehrer, die, sagen wir es mal freundlich, eher integrationskritisch eingestellt waren, konnten mich nicht mehr so einfach mit dem Satz an meine Sonderlehrerin abschieben: Ich kann ja eh nicht sehen, was er schreibt. Zwar war das System noch nicht ausgereift, aber es war ein Anfang. Nach und nach kamen weitere digitale Hilfsmittel dazu. Wie war ich stolz, als ich meinen ersten Scanner bekam? Damit konnte ich endlich normale gedruckte Bücher lesen. Ich brauchte nur eine Seite nach der anderen auf den Scanner zu legen und einzuscannen. Das Bild wurde durch eine Texterkennung geschickt und eine Computerstimme las mir den erkannten Text vor. Auch diese Technik steckte in den 90ern noch in den Kinderschuhen. Oft kam bei der Erkennung nichts als Buchstabensalat heraus. Aber der Scanner, den ich in dieser Form heute noch nutze, erschloss mir langsam aber sicher die Welt der Bücher. Noch wichtiger für die Integration in den Unterricht war der Braille-Drucker. Ein Gerät, groß wie ein Schrank, mit dem man Texte in der Blindenschrift Braille ausdrucken konnte. Ohne Drucker musste meine Blindenlehrerin noch jeden Lesebuchtext und jedes Mathearbeitsblatt per Hand abtippen. Meine Unterrichtsmaterialien bekam ich dann oft erst Tage oder sogar Wochen später als meine sehenden Mitschüler. Hier sparte der Braille-Drucker viel Zeit und Arbeit. Was meine Schulkameraden vor Augen hatten, hatte ich jetzt immer zeitgleich unter den Fingern. Trotzdem wechselte ich später nach Marburg auf das Blindengymnasium. Hier gab es tastbare Karten für Erdkunde, auf Kassette aufgesprochene Hörbücher und, für mich das Paradies, blindengerechte Computer. Ich lernte mit 10 Fingern zu tippen und erschloss mir eine neue, verheißungsvolle Welt, das Internet.
Thorsten Schweinhardt über digitales Lernen als Chance für die Inklusion. Die gerade beschlossene Strategie der Kultusminister, Bildung in der digitalen Welt, löst also auch Erleichterung aus, nicht nur bei der Internetwirtschaft, die den Schulmarkt für sich entdeckt. Die Bildungswirtschaft kennt diesen Markt schon lange. Und ein renommierter Pädagoge, Entwicklungspsychologe und Forscher lobt die Kultusministerstrategie im Namen der Bildungswirtschaft. Mit Professor Vasilios Finakis, auch Präsident des Didakterverbandes der Bildungswirtschaft, habe ich vor der Sendung gesprochen. Die pädagogische Forschung und auch er haben ja immer wieder betont, die Kinder brauchen die Beziehung zur Lehrperson. So funktioniert Lernen. Jetzt kommt also mehr Technik dazu. Ich habe also Herrn Finakis gefragt, wie müssen Technik und Pädagogik zusammenwirken, damit das Lernen nicht leidet?
Es ist wichtig, dass wir auf Interaktion setzen. Moderne Bildungspläne fokussieren auf Interaktion, weil wir wissen, dass in der Interaktion neues Wissen generiert wird und vor allem die Bedeutung erforscht werden kann. Und die zentrale Interaktion in der Schule ist natürlich die Lehrer-Schüler-Interaktion, wie auch die Interaktion zwischen den Schülern. Nun, was sich inzwischen verändert hat, geht in 2 Richtungen. Einmal verändert sich die Art, wie man lernt. Früher hat man geglaubt, dass das Kind allein lernt, über den Kopf, das Kind muss den Stoff internalisieren. Aber heute wissen wir, dass das Lernen über Diskurse, über Austausch stattfindet. Das heißt, ein sozialer Prozess ist. In diesem Sinne verändert die Jugend von heute auch die Art, wie man lernt. Man lernt nicht mehr einsam, man lernt nicht allein, sondern man lernt kooperativ mit anderen. Diese Transformation also vom kindzentrierten hin zum kooperativen Lernen ist das, was gegenwärtig auch präferiert und propagiert wird. Und das Zweite ist, dieser Lernprozess wird nicht mehr im analogen Bereich, in dem klassischen Bildungssystem, in dem, was wir erleben, organisiert, sondern er weitet sich aus und schließt ein auch die virtuelle Welt.
Beides aber da zusammen, muss ich doch mal einhaken, Herr Finakis, weil wenn Sie sagen, Interaktion und Soziales ist so wichtig, wie kann denn das funktionieren mit der digitalen Welt im Einklang? Weil es gibt durchaus auch Wissenschaftler und Pädagogen, die kritisch darauf blicken und die sagen, wir fürchten, es kommt die automatisierte Lernfabrik 4.0. Also wo bleibt da die Pädagogik?
Ganz im Gegenteil. Die Bildungswirtschaft befürwortet eine Individualisierung des Unterrichts und auch des Bildungsprozesses. Sie befürwortet, dass wir das Kind in den Mittelpunkt stellen und nicht die Technologie. Ich glaube, dass hier ein Missverständnis vorliegt. Die neuen Technologien, wenn sie richtig angewandt werden, erweitern diesen Interaktionsraum, erlauben eine höhere Individualisierung. des Bildungsprozesses und wir erreichen damit auch eine höhere Gerechtigkeit in der Bildung. Insofern liegt hier entweder Unkenntnis oder ein Missverständnis vor.
Eine andere Sorge ist ja, auch der Bildungsverband Didakta fordert ja und lobt auch die Beteiligung von Firmen in diesem Prozess. Sie sitzen dem Verband der Bildungswirtschaft vor als Präsident und haben sich ja, also in diesem Verband haben sich Unternehmen und Organisationen eben zusammengetan, die Lehr- und Lernmittel anbieten, sich um Ausstattung von Lernorten kümmern. Jetzt schon ist in diesem Projekt sind Telekom und Google beteiligt. Das heißt, es geht doch hier auch um Geld.
Ich glaube, dass wir darauf achten sollten, alle miteinander, dass wir den Bedürfnissen, und zwar den Lernbedürfnissen von Kindern, gerecht werden. Auch die Bildungswirtschaft muss darüber reflektieren, dass nicht das Produkt, sondern das Kind im Mittelpunkt steht. Wenn überhaupt die neuen Technologien eine Zukunft haben sollten, wenn sie den Bildungsprozess bereichern sollten, dann muss die Technologie in Einklang gebracht werden mit dem Curriculum, mit dem Bildungsplan. Und die Fachkräfte müssen professionalisiert werden, wie man konstruktiv kritisch mit diesen Technologien umgehen kann. Und obendran muss natürlich die Infrastruktur bereitgestellt werden. Was gegenwärtig die Bundesrepublik tut, ist, einen wichtigen Beitrag für die Bereitstellung der Infrastruktur zu leisten. Aber diese Infrastruktur allein wird das Problem überhaupt nicht lösen. Sondern es kommt auf den Lehrer und seine Qualifikation an, es kommt auf den Bildungsplan an, ob er, wie zum Beispiel der hessische Bildungsplan, von seiner Anlage her fähig und bereit ist, solche Technologien konstruktiv kritisch zu integrieren.
Also wir brauchen eine Infrastruktur, das ist klar. Es braucht die Technik, da ist eben die Wirtschaft mit dran oder hängt da mit dran und es braucht natürlich einen Lehrer. Wenn jetzt aber zum Beispiel eben bestimmte Unternehmen das unterstützen finanziell, dann wird bestimmte Software in den Klassenzimmern zu finden sein. Dann wird es vielleicht auch Zugriffe geben, das Ganze ist ja auch online, auf bestimmte Daten oder auf das, was die Kinder da tun. Wie stark kann da das Kind oder in Vertretung der Lehrer oder die Schulleitung überhaupt noch opponieren?
Eine zentrale Kategorie des Ganzen ist die Stärkung der digitalen Kompetenz beim Kind. Wir dürfen die Kinder nicht diese Entwicklung, diesen Prozess unvorbereitet ausliefern. Ich habe selbst mit meinem Team an der Universität Bremen einen ganzen Band darüber publiziert, wie man digitale Kompetenz von Anfang an stärken kann. Ich glaube, dass wir auf diesem Weg die Kinder angemessen vorbereiten werden und sollten, wie man mit neuen Technologien produktiv, kritisch und kreativ umgehen kann.
Professor Vassilios Finakis, Entwicklungspsychologe und Präsident des Didakta-Verbandes der Bildungswirtschaft, über seine Einschätzung zur Bildung in der digitalen Welt, die der Didakta-Verband erst einmal begrüßt. Und das war der Tag für heute. Die digitale Gegenwart soll jetzt auch in den Schulen ankommen und die werden in Zukunft digitaler. Die Arbeitswelt 4.0 geht nur mit Bildung 4.0. Das ist die Grundlage der Strategie Bildung in der digitalen Welt der Kultusminister Deutschlands. Ob das alles so schnell kommen wird wie geplant, das darf man getrost fragen nach dieser Sendung. Denn neben dem Geld, das der Bund bereitstellt, braucht es Infrastruktur, Lehrkonzepte und nicht zuletzt Lehrpersonal, das dazu in der Lage und willens ist. Auch uns finden Sie nicht nur terrestrisch, sondern auch digital zum Nachhören und Herunterladen unter hr2.de oder Sie hören uns in der Wiederholung in hr Info ab 22.05 Uhr. Und natürlich darf bei so einer Sendung der Hinweis nicht fehlen. Sie finden uns auch auf Facebook unter Der Tag in einem Wort. Gleich hier die Hörbar in hr2 nach den Nachrichten. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.